Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Guten Morgen, Holger. Na, wie geht's dir? Bist du wieder gut ins Semester gestartet? Es läuft jetzt ja schon ein bisschen, ne?
Ja, klar, wie immer, gut reingestartet, Wetter toll. Hausarbeiten keine, Britpreise. Ach, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, worüber ich am meisten klagen soll.
Ja, Weltlage, ne? Wetterlage, ja, stimmt alles, ne? Wovon möchtest du am liebsten heute reden? Worüber sollen wir uns aufregen? Hast du was Geografisches davon?
Thema Wetter ist irgendwie durch. Hausarbeiten, wie gesagt, habe ich nicht.
Sind ansonsten aber auch immer frustrierend und langweilig, finde ich.
Nein, Spritpreise sind astronomisch, also.
Ja.
Was will man mehr? Okay. 17 Cent werden gespart, ich bin gespannt.
Ja, das ist schon mal ein positiver Aspekt, oder?
Ja.
Wir sind ja immer grundoptimistisch, ne? Meinst du, die hohen Spritpreise werden die Energiewende beflügeln?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ganz, auf jeden Fall. Also, wir haben die Prämie für die Dachanlagen, Solaranlagen gestrichen, aber jetzt hier die... Ja. Spritpreise, da starten wir voll durch.
Nein, ich glaube auch unsere Bundeslobbyministerin, darf ich das sagen im Podcast? Die macht das schon richtig, ne? Also es ist alles hier Hauptsache Gas, 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 ne? Ich gebe Gas, ich will Spaß.
Genau, herzlich willkommen in der neuen deutschen Welle.
Ja.
Ja, nee, also die politischen Entwicklungen, ach, ist einfach nicht mehr meins. Mal schauen, mit welchem Öl die Reichen und mit welchen Ölreichen der Trump sich in der nächsten Woche verscherzt und wie er versucht, das Iran-Debakel dann irgendwie zu kompensieren.
Ja, oh, so viel ne, zum Optimismus. Ich komme einfach echt nicht mehr mit. Ne? Zwischen den paar Tagen, zwischen Aufnahme und Senden dieser Folge sind wahrscheinlich schon wieder 20 Plot-Twists hier im Weltgeschehen passiert, die heute noch nicht absehen waren. Ja. Zum aller Sarkasmus beiseite, ne? Es ist ja einfach traurig, ne? Was solche Militäraktionen bewirken, in erster Linie Leid der Menschen und dass nachhaltige Lösungen sind, das war ich auch zu bezweifeln. Mal gucken, in welchem ölreichen Land die USA nächsten Monat dann stehen. Und ich meine, Kuba hat kein Öl, aber wer weiß. Also, ach, hör auf.
Ganz ehrlich, es geht ja doch eher vorrangig um wirtschaftliche Interessen, nämlich um Öl und Gas, wie so oft.
Ja.
Aber das ist ja bei uns offensichtlich auch ein Thema.
Ja. Wäre es, wo du sagst Thema, wäre es eigentlich nicht auch mal ein Thema für heute, ne?
Öl und Gas. Warum nicht? Gibt es jede Menge Meinung zu, aber ich habe wenig Ahnung. Spritpreis, Steuer, Barrel.
OPEC, Nordseesorte, Brands hier.
Genau, und dann sind die doch eigentlich alle irgendwie aus fossilen, ausgequetschten Tierchen, wenn ich mich recht entsinne.
Öl und Gas, ja, könnte man auf jeden Fall so sagen. Holger, sollen wir einfach mal versuchen, dass es nicht wehtut, von vorne anzufangen, wo das Zeug überhaupt herkommt. Und dann können wir mal so die ganzen Buzzwords, die wir hier reingeschmissen haben, abarbeiten.
Das klingt doch mal nach einem Plan. Also du so als Pseudogeologe, was ist eigentlich Erdöl und wo kommt's her? Also vermutlich nicht von der Tanke.
Ja, ja, genau. Also fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Erdöl ist ein Stoffgemisch, das in erster Linie aus Kohlenwasserstoff besteht und das ist durch Umwandlungsprozesse aus organischen Stoffen entstanden. Und mit deinem fossil ausgequetschten Tierchen bist du eigentlich schon mal gar nicht so falsch, muss ich sagen.
Ja, sag ich ja. Ich hab's gewusst, ja. Wie immer.
Also das meiste heute geförderte Erdöl ist tatsächlich aus abgestorbenen Meereskleinstlebewesen entstanden. Großteils eigentlich Algen aus dem Schelfmeerbereich. Und genau, verschiedene Algenarten machen eigentlich so den größten Anteil der Biomasse aus.
Ja, ich kenne ich natürlich alles, nur für einen Freund, Schelfmeere.
Ja, okay, sorry, nochmal hier so ein Geomorphologie-Base. Das sind die flachen Randmeerbereiche der Ozeane, die eigentlich den Bereich des Kontinentalsockels, also des Bereichs zwischen Küste und Kontinentalhang, wo es dann relativ steil in die Tiefsee übergeht, darstellen. Und dort, in diesen flachen Schelfmeeren, sinken die Algen, die leben so in lichtdurchfluteten Wasser nahe der Erdoberfläche, wenn die gestorben sind, sinken die ab und werden so zwischen feinen Tonpartikeln am Meeresgrund abgelagert. Und hierbei ist es wichtig, dass es schon das Wasser nicht Tiefsee ist, aber so tief, dass der Meeresboden ruhig ist, also wo relativ wenig Wasserbewegung ist. Und sagt so unter dem im tieferen Schelfmeerbereich, so ungefähr 100 bis 200 Meter, das ist wichtig für die Entstehung nachher des Erdöls, weil hier haben wir dadurch, dass es unter der Wellenbasis ist, ist keine Durchmischung mit sauerstoffreichem Wasser von oben. Und es entstehen anoxische Bereiche. Ne? Der Sauerstoff wird abgebaut, dann ist kein Sauerstoff mehr da. Und das verhindert, dass sich diese Algenbiomasse vollständig zersetzen kann. Und so bilden sich dann über einige Millionen hinweg mächtige Sedimentabfolgen mit einem hohen Anteil aus organischem Material.
Das klingt fast so wie bei der Entstehung von Braun- und Steinkohle. Da waren doch auch irgendwie Küstenwälder und Sümpfe und dann blieb das Zeug liegen und dann verrottet das irgendwie. Oder eben auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Sowas lernt man ja in NRW in der Schule. Rheinisches Revier, Braunkohle, Steinkohle und so weiter. Mhm.
Oder eben lernte man früher auch im Ruhrgebiet, ne? Also Steinkohle und so, da komme ich ja her.
Ja, genau, ne? Aber wahrscheinlich früher. Ich weiß gar nicht, ob es noch Teil des Lehrplans ist. Anderes Thema, ja. Zurück zum Erdöl. Also. Diese biomassenreichen Schichten, die werden dann überdeckt mit weiteren Sedimenten und durch Subsidenz, also Absenkung, kontinuierlich in tiefere Bereiche der oberen Erdkruste verlagert. Und wie gesagt, im Laufe der Jahrmillionen haben wir natürlich erhöhten Druck da, dadurch auch erhöhte Temperaturen. Und dadurch wird zuerst das Wasser quasi ausgetrieben und dann beginnt sich die organische Substanz in der sogenannten Diagenesephase umzuwandeln. Und zwar in so, durch Druck und Wärme, in so langkettige, feste, unlösliche Kohlenstoffverbindungen. Das sind die sogenannten Kerogene. So steigen die Temperaturen immer weiter, bildet sich erstmal immer mehr Erdöl und das ist so in einem Temperaturbereich dann zwischen 60 und 170 Grad in diesen Schichten. Das bezeichnet man dann so als Erdölfenster. Ab 170 Grad aufwärts wird dann immer mehr Erdgas produziert und quasi ab 200 Grad ist es eigentlich nur noch Erdgas, das entsteht und kein Erdöl mehr.
Also temperaturabhängig erst Erdöl und je höher die Temperatur, dann Erdgas. Aber was für eine Tiefe passiert das? Also da muss das schon ordentlich Druck dabei sein.
Ja, genau. Also wir sind so in Tiefen, wo dieser Prozess einsetzt, dann zwischen 2000 und 4000 Metern, also unter der Erdoberfläche, nicht unter dem Meer. Und wenn die Partikel dann in einem Gesteinsverbund eingelagert bleiben, nennt man das Erdölmuttergestein. Und ich sehe schon, wie du zur Frage ansetzt, wann das so passiert. Das sind so 450 bis 5 Millionen Jahre vor heute.
Das ist eine ganz schön große Zeitspanne.
Ja, absolut.
Warum waren wir fossile Energien? 5 Millionen Jahre, die haben wir doch.
Ist ja schon rezent quasi, ne? Ja. Ja, das meiste ist, muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Mesozoikum.
Also Dinos.
Ja, genau, richtig. Vor allem Oberjura und Kreide. Und ehe ich dich jetzt langweile, damit mache ich weiter, denn es wird auch ohne weitere Jahreszahlen noch ein bisschen komplizierter. Denn da die reifen und gasförmigen bzw. flüssigen Kohlenwasserstoffe gegenüber den festen Kerogenen etwas mobiler sind, bleiben die nicht unbedingt in diesem Erdöl-Muttergestein. Ja, die werden durch die geringe Dichte und durch den Druck, werden die so gesehen aus diesem Gestein, wo die entstehen, aus diesen Schichten rausgepresst. Und die treten dann aus und wandern so gesehen in das über- oder unterlagene Nebengestein. Und wenn das jetzt in relativ großem Stil passiert und das Nebengestein, was halt meistens dann da drüber ist oder so, eine sehr hohe Porosität hat, also großen Porenvolumen, wie zum Beispiel Sandstein oder so, dann ist da platt gesagt mehr Platz für Erdöl und Erdgas drin. Dann sammelt sich das da. Und das bezeichnet man als primäre Migration, also der Austritt dieser Kohlenwasserstoffe ins Nebengestein. Und erst ab dann spricht man eigentlich von Erdöl oder Erdgas, wenn es einmal diese primäre Migration aus dem Muttergestein rausgemacht hat. Kannst du doch folgen?
Man sammelt die nicht in Zentren außerhalb der EU, sondern direkt. Die können dann da bleiben in dem Sandstein.
Ja, genau. Ja, so, und das Gas und das Öl hat ja eine geringere Dichte als das Gestein in der Regel. Deswegen wandert das, sofern dieses Nebengestein durchlässig ist, nach oben. Bis es auf Schichten trifft, die undurchlässig sind, weil kaum Porenraum vorhanden. Und dann sammelt sich das so gesehen an diesen Gesteinsgrenzen an. Also diese geologischen Strukturen bedingen quasi, dass die Wanderung dann aufhört nach oben oder zur Seite hin. Und da haben wir so gesehen unter diesen abgedichteten Schichten eine Anreicherung von Öl und darüber Gas. Das ist ja noch leichter als das Öl. Und diese Struktur bezeichnen wir als geologische Falle. Ne? Von da aus ist keine weitere Migration von Öl und Gas möglich. Und je nachdem, wie dieses Speichergestein beschaffen ist, haben wir dann die Entstehung von richtig großen Lagerstätten. Ist temperaturbedingt Öl und Gas entstanden und aufgestiegen, bildet sich so eine Lagerstätte aus. Und wir haben dann oben, wie gesagt, Gas ist leichter, so eine Gaskappe und darunter dann halt das etwas schwerere Öl.
Okay, das ist jetzt 2000 bis 4000 Meter Tiefe. Mhm. Und je nachdem, welches Gestein da drüber liegt, dann liegt so eine Lagerstätte je nachdem oberflächennah oder eher tief.
Genau, wobei zeitlich, das kann ja auch wieder durch Tektonik wieder gehoben werden, gut, näher an die Erdoberfläche kommen. Das muss jetzt nicht nur an dieser Tiefe verbleiben.
Das wäre meine Frage gewesen, wieso kommt man da überhaupt ran und wieso ist man überhaupt mal auf die Idee gekommen, sowas zu fördern? Also die muss ja irgendwo, es hat irgendwie mal an die Oberfläche gesprudelt oder...
Genau. Es gibt also das Prinzip von Erdöl und Erdgas ist seit Jahrtausenden bekannt. Also schon in der Antike gab es im vorderen Orient, zum Beispiel im heutigen Aserbaidschan und auch in der Türkei, Orte, wo Öl und Gas einfach so an der Erdoberfläche ausgetreten ist. Ne? Und das hat man das Öl zur Herstellung von Teer oder als Schmierstoff benutzt. Und ne, das waren dann auch diese Gasexhalationen, so Chimera in der Türkei, so heilige Orte, wo es halt einfach das Gas immer gebrannt hat oder sowas. Oder auch hier Feuer angebetet wurde. Aber jetzt so die richtige systematische Förderung, abgesehen von so ein bisschen Öl für Teer hier abschöpfen, die entsteht eigentlich dann erst im 18. Jahrhundert und auch tatsächlich in Aserbaidschan. Und die erste richtige mechanische Förderung, also das Abpumpen, Hochpumpen von Erdöl, fand 1846 statt, also vor bald 200 Jahren. Und dann so ab 1873, ne, industrielle Revolution, wurden dann erstmals die Erdölquellen in großem Maßstab angebohrt. Und das war mir gar nicht bewusst, das habe ich dem letzten Mal gelesen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam eigentlich die Hälfte des weltweiten Erdöls aus Baku, also aus Aserbaidschan.
Ja, krass. Das heißt, Baku war damals quasi die Erdölstadt schlechthin.
Yep.
Aber generell kann man doch sagen, dass der erste richtige Boom der Erdölindustrie im Laufe der Industrialisierung kam, habe ich das jetzt verstanden.
Ja.
Und dann wurde auch gezielt nach solchen Lagerstätten gesucht, weil wir hatten Bedarf an Treibstoff, ne, Dampfmaschine nicht mehr, dann Aufkommen des Automobils und das war ja dann wahrscheinlich der richtige Ölboom und die Golfstaaten wurden dann jetzt auf gleich super reich. Also
genau, so könnte man es zusammenfassen.
Mit dem Autoboom dann quasi.
Ja, genau. Ich würde es noch kurz ein bisschen genauer erläutern, bevor wir zu den Golfstaaten kommen, weil da ist der Ölboom verhältnismäßig spät eigentlich losgegangen, so in den 1960er Jahren erst. Also
okay, dann bin ich gespannt, wo es denn vorher losging. Aber die USA wahrscheinlich, die waren ja eher früher.
Genau.
Rockefeller kennt man ja nur das Center, aber der hat ja Statoil gegründet, wenn ich das richtig weiß, auch schon im 19. Jahrhundert.
Ja, Standard Oil, das sind die Norweger, genau. Ja.
Genau, Statoil sind die Norweger, Standard Oil ist der Rockefeller. Ja, dann ist er der reichste Mann der Welt geworden, ist auch nicht verkehrt.
Ja, und das mit Öl, genau. Also Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es auch erstmal jetzt, das Rohöl zu raffinieren, zu verfeinern demnach. Und zwar zuerst nicht zu Diesel, sondern tatsächlich zu Petroleum, also Lampenöl. Bis dahin wurde fast alles Lampenöl, also wirklich Leuchtstoff, neben Kerzen aus Waltran, also aus dem Fett von Walen gewonnen.
Das hat bestimmt alles ordentlich gestunken. Ich frage mich allerdings, was mehr...
Ja, ob Kerosin oder
Petroleum oder Walfett,
ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall kommen wir dann zur Erfindung und massenhaften Einführung von Verbrennungsmotoren.
Der Ottomotor wurde 1886 erfunden, habe ich mal gelesen irgendwo.
Genau, und somit stieg die Nachfrage nach Öl immens an und es wurde halt immer mehr Öl auch gesucht, wie du sagtest, richtig. Man hat systematisch nach Ölfeldern, Ölquellen gesucht und das wurde dann raffiniert, also veredelt dafür. Vor allem während des Ersten Weltkriegs stieg dann die Nachfrage nochmal rasant an. Ne? Krieg braucht Treibstoff, ne? Abgesehen von der Weltwirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit und dann nochmal kurz krass im Zweiten Weltkrieg ging es wieder hoch. Und dann sind wir nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit, wo massenhaft der Individualverkehr auf einmal aufkommt, also Autos.
Also Kriegsschiffe waren noch nicht nuklear angetrieben, die fuhren schon noch mit Öl, gut.
Genau, und Kohle anfangs auch.
Ja, auch noch
aber, Öl wurde halt immer wichtiger, ne? Das ist richtig.
Aber wie funktioniert das jetzt mit dem Raffinieren? Das klingt ja sehr raffiniert.
Genau, richtig, wie der raffinierte Zucker auch, ne? Also raffinieren heißt ja eigentlich veredeln so gesehen. Das ist jetzt ziemlich chemisch. Ich muss mich da auch kurz fassen, weil ich da ehrlich gesagt auch nur gefährliches Halbwissen habe. Also, durch Raffinerie wird das Rohöl unter Normaldruck und unter Vakuumbedingungen gereinigt, filtriert und dann dabei erhitzt und dann wird es in unterschiedliche Fraktionen so gesehen aufgespalten. Die kann man so zu unterschiedlichen Siedepunkten extrahieren. Das heißt, um die Qualität zu steigern, sprich die Oktanzahl, werden dann nochmal so Kondensationsverfahren und Isomerisierung und katalytisches Reforming und so weiter eingesetzt, Additive zugesetzt und so weiter. Da kann man die Eigenschaften mit verbessern, aber das, ja.
Katalytisches Reforming merken und überall hinschreiben. Das klingt tatsächlich echt schon kompliziert und auch irgendwie energieintensiv.
Ja. Also teilweise sind heute 50% der Energie notwendig, die bei der Produktion schon draufgehen. Also man hat so gesehen nur von der Hälfte, was man eigentlich fördert oder was man produziert, was der Rest wird für diese Produktion gebraucht. Am Ende hast du dann von einem Barrel Öl so knapp ein Viertel Benzin, etwa 20% zu gleichen Teilen Diesel und leichtes Heizöl, 10% Schweröl und 4% Kerosin und dann noch so ein bisschen Gas, Bitumen und so weiter. Ne? Also wie gesagt, das wird fraktioniert, je nach Siedepunkt. Genau.
Und jetzt ist ein Ottomotor ja auch total effizient. Bleibt ja dann von dem, was da rauskommt, auch nicht viel übrig. Aber gut, ich verstehe, warum heißt das eigentlich Barrel?
Ja, das ist eine historische Einheit. Also ein Barrel, englisch fast, ne, das ist einfach diese normierte Einheit von 149 Litern, 159 Litern umgerechnet, die früher quasi so die Standardcontainer für Öl waren. Auch wie man jetzt in diesen einfach ganze Schiffe vollgepumpt hat.
Okay, wir reden ja immer davon, dass das irgendwie endlich ist. Ne? Fossile Energien sind endliche Ressourcen. Wie lange reicht es denn noch? Oh,
jetzt wird es kompliziert und wirtschaftsgeografisch deswegen sehr vage. Wir können jetzt hier schön an die letzte Folge anschließen und diskutieren. Erstmal, ob wir hier im primären Sektor sind. Es geht ja um Ressourcen oder doch eher sekundärer Sektor Industriegüter.
Ja, ja, zündeln. Ne? Willst du Ölfelder jetzt mit Weizenfeldern gleichsetzen?
Nee, alles gut.
Wird ja geerntet.
Ja, genau, richtig. Ne? Das ist ja, genau, lassen wir das. Also, die Prognosen, wie lange die weltweiten Ölreserven reichen, schwanken in den letzten 100 Jahren massiv. Nach den beiden letzten Weltkriegen ging man jeweils davon aus, dass das Öl noch so 20 Jahre reicht. Also, das hat man schon vor 80 Jahren gesagt, es dauert noch 20 Jahre.
Das ist alle. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum alle sagen, hält doch ewig. Also es hängt davon ab, wie groß eigentlich die bekannten Ressourcen sind, wie viel wir davon fördern und letztlich wie viel wir verbrauchen.
Genau, ne? Wir haben mehrere Variablen, die eine Rolle spielen, wenn wir sagen, wie lange reicht das noch? Früher waren halt deutlich weniger Ölquellen bekannt. Die Technologie, zum Beispiel tiefere Lagerstätten zu erreichen oder Offshore zu bohren, zu fördern, das war halt alles nicht gegeben. Ne?
Okay, und der Bedarf war geringer, damit vielleicht auch der Preis oder war der höher? Weiß ich gar nicht. Und somit waren manche Förderwege auch irgendwie nicht wirtschaftlich, nehme ich an, ne? Und manche Quellen wurden vielleicht auch gar nicht in Betracht gezogen. Fracking ist ja so ein aktuelles Thema, wo wir uns fragen.
Ganz genau, ja.
Macht das irgendwie ökonomisch Sinn? Und manchmal wurde es ja auch politisch bedingt reduziert.
Ich sehe, jetzt sind wir hier in deinem Metier angekommen, ne? Ja, genau. Also, wo du sagst, Fracking, bestes Beispiel, Kanada ist in den letzten Jahren erst zu einem der allergrößten Player aufgestiegen im Erdölbusiness, weil mittlerweile halt auch dieses Fracking aus Ölschiefer sich lohnt. Das war früher nicht der Fall, deswegen hat man das überhaupt nicht erst angerührt. Und somit sind halt die Prognosen, wie lange jetzt Öl noch reicht, sehr kritisch zu sehen. Ne? Also die Prognose, wie lange das Öl noch reicht, hat sich im Großen und Ganzen über die letzten Jahrzehnte kaum verändert und man bezeichnet das sogar ironisch als die Erdölkonstante, ne? Weil man immer sagt, sowohl 1990 als auch heute, das reicht noch 20 Jahre. Ja, ja 1990 sind die 20 Jahre aber schon lange um gewesen. Bei allen Prognosen müsste man wohl eher formulieren, bei gleichbleibendem Weltverbrauch und Stand jetzt Reserven und Stand jetzt Technik. Dann können wir eher irgendwas sagen.
Okay, ist also schwierig vorherzusagen. Aber kommen wir doch mal zu belastbaren Zahlen. Um auch hier die mögliche tagespolitikbedingte Motivation zum Thema aufzugreifen. Wer ist denn das größte Förderland? Das heißt, wo haben wir denn am meisten Öl?
Okay.
Das muss ja nicht das Gleiche sein.
Also hier müssen wir jetzt gut unterscheiden zwischen Reserven, Ressourcen und realen Fördermengen. Fangen wir erstmal bei den Förderländern an. Da waren 2025 laut Trade-In auf Platz 1 die USA, also die am meisten Öl gefördert haben, gefolgt von Russland, dann Saudi-Arabien, dann Kanada, dann der Irak, China und auf dem 7. Platz schließlich der Iran. Also die Länder, wo am meisten gefördert wird.
Also das kann man ja wahrscheinlich sehr gut datentechnisch nachweisen.
Genau. Das zweite wären die Reserven. Und also was kann man so gesehen auch fördern? Und unter Reserven versteht man die zu den gegenwärtigen Preisen und mit den heutigen Technologien förderbaren und so gesehen gewinnbaren Mengen an Rohstoff, also hier Öl. Und da liegt jetzt ein ganz anderes Land vorne, das dieses Jahr auch schon politisch sehr relevant war, und zwar Venezuela hat die größten Erdölreserven, gefolgt von Saudi-Arabien, dann je nach Quellenlage Kanada oder der Iran und dann kommt der Irak.
Wissen wir, warum man ein Interesse an Venezuela haben kann. Yep. Die Golfregion taucht jetzt hier tatsächlich stärker auf.
Ja, genau. 3 von den ersten 5 sind Golfstaaten. Mhm. Jetzt gucken wir aber noch mal einen Schritt weiter. Wenn wir uns nämlich jetzt anschauen, nicht nur die Reserven, sondern die Ressourcen. Und zwar, das sind die nachgewiesenen und vermuteten Mengen an Rohstoff, die derzeit technisch oder wirtschaftlich nicht gewonnen werden können. Aber die durchaus, ne, wo es geologisch Sinn macht, dass die da sind. Das sind wirklich Schätzungen, was zukünftig so noch gewinnbare Mengen wären. Also wirklich jetzt sehr viele theoretische Sachen. Da stehen jetzt wiederum die USA ganz vorne an der Spitze, gefolgt von Kanada, Venezuela, Russland und dann China. Wie gesagt, ist nicht nachgewiesen, ein Großteil davon, sondern es ist schon recht spekulativ. Aber da kann man davon ausgehen, dass die auf lange Sicht zu sehen am meisten Öl haben.
Also das erste wird gefördert, das zweite ist potenziell förderbar und das dritte ist noch nicht rentabel förderbar, wenn man so will.
Genau, und ist noch nicht mal unbedingt nachgewiesen, aber sehr wahrscheinlich, ja.
Genau, aber die mit den meisten Reserven, die könnten ja deutlich mehr fördern. Das machen die aber nicht, weil...
Ja, gute Frage, ne? Das ist richtig. Wer viel Reserven hat, die sind rentabel förderbar, aber Geld regiert die Welt. Mhm. Und jetzt wird es so richtig schön ökonomisch, wirtschaftsgeografisch. Die erdölproduzierenden Staaten haben natürlich ein Interesse, ihr Erdöl für möglichst viel Geld zu verkaufen. Und um einen guten Preis zu bekommen,
verknappt man im Zweifel die Förderung,
yep,
so dass das Produkt ein Mangelprodukt wird und deswegen teurer verkauft werden kann. Das sehen wir ja gerade.
Genau, genau.
Das ist jetzt nicht freiwillig verknappt.
Nee, so nicht wirklich, ja. Die Förderländer bzw. die Konzerne bestimmen, wie viel Öl sie fördern wollen und wie weit sie die Kapazitäten ausbauen wollen.
Du hast jetzt gesagt, die Länder und die Konzerne. Wer macht das denn da, diese Kartellbildung?
Ah, das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Ne? Bis in die 60er, 70er Jahre wurde weltweit fast das gesamte Öl von 7 Großkonzernen gefördert. Fast alles amerikanische Firmen, ExxonMobil, Chevron, aber auch Shell und BP. Kein US-Amerikaner.
Ja, britisch, ne?
Hm, genau. Aber zum Beispiel die Golfstaaten und auch Venezuela haben nach und nach ihre Ölindustrie verstaatlicht und so gesehen selber die Kontrolle über die Ressourcen und auch so gesehen die Fördermengen in die Hand genommen.
Was man ja verstehen kann, wenn man in den Preis eingreifen will.
Ja, richtig. Und hier kommt jetzt die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, ins Spiel. Und diese Organisation wurde 1960 vom Iran, Irak, Saudi-Arabien, Kuwait und Venezuela gegründet. Also da sehen wir schon die großen Player auch wirklich. Mittlerweile sind es 12 Länder, also noch Emirate und Katar und so weiter kamen da dazu. Und Ziel war, dass die Ölpolitik und die Preise mitbestimmen können und sich nicht von US-amerikanischen Firmen diktieren lassen müssen. Und man muss sagen, die sind halt ein echt großer Player. Die haben in den letzten Jahrzehnten echt konstant so zwischen 40% und 60% des weltweiten Öls gefördert. Ne? Und das ist, also hat in den Golfstaaten ja auch seinen unglaublichen wirtschaftlichen Wandel, ne, ausgelöst. Ne? Das waren früher arme Länder, so vor allem so eigentlich arabische Arate, da war halt nichts. Jetzt denken wir so Dubai-Luxusboom und so weiter. Ich glaube, das hat auch so ein, beeinflusst auch nochmal unsere Wahrnehmung. Wenn wir an Öl denken, denken wir sofort hier an die Golfstaaten und so weiter.
Nicht so richtig sympathisch kommen die aber rüber.
Nee, ich würde es jetzt auch nicht direkt als so einen philanthropischen NGO bezeichnen, die OPEC.
Nee. Nee. Heute sind die staatlichen Firmen Saudi Aramco und Abu Dhabi National Oil Company,
genau,
ADNOC.
Genau, ADNOC, ja.
Und das sind die größten der Welt, oder?
Genau, das Ranking habe ich jetzt nicht im Detail parat, aber Aramco ist auf jeden Fall der größte Ölkonzern überhaupt. Und ADNOC ist auch ganz vorne mit dabei. Zurück zum Ölpreis und dem eigentlichen Aufhänger ja für heute. Ne? Der Ölpreis ist natürlich nicht nur alleine von den Launen der OPEC abhängig. Ne? Die sagen ja nicht zum Spaß, ach, heute erhöhen wir, heute machen wir weniger. Selbst wenn die das tun, es ist ja ein Spiel auch von Angebot und Nachfrage. Auch von Wechselkursen, ne, das wird in Dollar in der Regel gerechnet und ja, auch der Dollarkurs steigt und fällt. Und für uns Endverbraucher spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, Stichwort hier 17 Cent Tankrabatt, wie hoch die Steuern sind, ne? Ist ja auch aktuelle Debatte.
Ja, genau. Und dann haben wir ja noch politische und wirtschaftliche Krisen, die da mitmischen, wie jetzt aktuell.
Wie aktuell auch, genau. Und hier hat man eigentlich auch ganz gut nochmal den Einfluss der OPEC, weil die ja als durch ihre staatliche Förderung besonders gut das beeinflussen können. Und es gab ja auch, ne, also ich kenn's nicht mehr, du kennst auch nicht mehr, die Ölkrisen oder Ölpreiskrisen der 70er, 80er Jahre, der berühmte Ölschock, ne, frag mal Opa und Oma hier, 1973 führte zu autofreien Sonntagen, ne, wo die Politik gesagt hat, das ist eine Sparmaßnahme, um Sprit zu sparen. Und das war vergleichbar vielleicht mit heute eine politische Reaktion. Der Yom Kippur-Krieg, also Ägypten und Syrien haben Israel überfallen. Israel wurde massiv von den USA und vom Westen unterstützt. Das hat der OPEC nicht gepasst. Und die haben gesagt, also wir üben Druck aus und drosseln einfach mal die weltweite Fördermenge um 5%. Und das hat zur Folge gehabt, dass der Ölpreis, und jetzt nicht lachen, von 3 auf 5 Dollar pro Barrel stieg. Wir sind ja bei über 100. Hat aber damals eine Preissteigerung von 70% bedeutet. Also ein wirklich krasser Preisschock.
Ja, verstehe ich. Aber 5 Dollar zu 100, also selbst inflationsbereinigt?
Ja, war es wahrscheinlich immer noch günstiger. Der Ölpreis kletterte dann auch weiter auf über 10 Dollar in den Folgejahren. Aber relativ gesehen sind das halt also krasse Sprünge. Absolute Zahlen natürlich heute nicht vergleichbar. Konsequenz daraus war auch, dass man wieder vermehrt in der Nordsee dann nach Öl und Gas gesucht hat. Und das wiederum hat dann Norwegen zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht. Ne? Weil die haben einiges gefunden,
sagen wir mal. Genau, die haben einiges gefunden und schön alles gefördert, machen jetzt alles sauber und erneuerbar, aber sind die größten Förderer und Exporteure hier zumindest gewesen.
2001 drittgrößter Exporteur, ne? In den 90ern vor allem. Wahnsinnig exportiert. Heute alles für zu Hause erneuerbare Energien. Ja, und reich geworden über halt Öl, ne? Haben ihre Einnahmen, muss man aber auch sagen, mega smart angelegt, auch in erneuerbare Energien. Ich will jetzt nicht verteidigen, aber die finanzieren über diesen jahrzehntelangen Ölboom, der so langsam ausläuft, über die nächsten Jahrzehnte, Generationen hinweg ihren Wohlfahrtsstaat.
Richtig sauber ist das zwar nicht, aber irgendwie haben sie die Kurve gekriegt, ne?
Ja. Wenn es um Öl geht, kann es eigentlich auch nicht so richtig sauber sein. Ganz kurz vielleicht die zweite Ölkrise ist direkt mit unserer heutigen politischen Krise verbunden. Das ist 1979 gewesen, als es zu der Islamischen Revolution im Iran kam. Also der Schah, der Kaiser von Persien, gestürzt wurde und das heutige Regime an die Macht kam. Und kurz darauf griff der Irak den Iran an und die beiden größten Förderländer haben sich bis aufs Blut da massakriert. Das hatte natürlich große Auswirkungen auch nochmal für die Weltwirtschaft und einen krassen Preissprung.
Iran, USA, Israel, OPEC, irgendwie wiederholt sich das alles.
Traurigerweise ja. Vielleicht noch ganz kurz, der Ölpreis geht natürlich nicht immer nach oben. Also es gab in den letzten 20 Jahren auch wirklich mehrfach Situationen, wo wir schon so rauf auf die 100-Dollar-Marke waren. Und dann ging es nochmal ruckzuck runter auf um die 50 Dollar.
Schon eine ordentliche Schwankung.
Krass, ne? Einmal war es die Bankenkrise 2008 und dann die folgende Euro-Schuldenkrise 2011-12. Da ging es wirklich von so knapp um die 100 Dollar runter auf um die 50. Rauf, runter, rauf, runter. Letztmalig dann bei der Corona-Krise 2020. Ne? Weltweite Industrieproduktion ist stagniert, zurückgegangen. Und somit auch die Nachfrage des Öls. Und auf einmal gab es so viel Öl, dass keiner mehr wollte, keiner brauchte aktuell. Und im Zuge der Euro-Krise, vielleicht nochmal dazu, ne, war auch die Nachfrage deutlich gesunken. Und direkt hinter der Euro-Krise kam dann noch der Fracking-Boom. Das heißt, von jetzt auf gleich hatte man eine Methode, wo man vorher unrentable Quellen hatte, die auf einmal ordentlich Geld abgeworfen haben. Das heißt, es gab eine krasse Überproduktion, natürlich zu noch ekelhafteren Umweltbedingungen. Und dadurch war die Nachfrage oder ist der Preis auch so massiv so schnell wieder eingebrochen?
Ja, und dann das ganze politische Chaos, ne? Ukraine-Krieg, Sanktionen gegen Russland, die ihr Öl nicht verkaufen konnten.
Macht es wieder teurer, genau. Ja, außer ne, Sanktionen. China und Indien, die größten.
Haben es genommen, genau. Venezuela-Krise, Grönland-Krise, Iran-Krieg. Und dann explodiert der Preis wieder.
Ja.
Das ist echt ein Thema, das immer noch brandaktuell ist. Und wir können wahrscheinlich eine ganze Reihe dazu machen, wenn man so will. Also wir reden jetzt schon über eine halbe Stunde. und das Ganze ultrageografisch, ne? Geomorphologie, Wirtschaftsgeografie, politische Geografie, wenn man so will.
Also, ja. Also es ist ein super spannendes Thema. Und ich meine, wir könnten eine ganze Reihe allein über die Umweltschäden, Klimawandel und auch Ölkatastrophen und so weiter machen. Ja, mal schauen, wo die Reise gehen wird, was die fossilen Brennstoffe angeht. Vielleicht ich Optimist sage, vielleicht führt es doch dazu bei den aktuellen Preisen, dass es neue Impulse für erneuerbare Energien gibt.
Aber kein Tempolimit unter gar keinen Umständen. Nee,
das lasse ich mir nicht nehmen von denen da oben.
Ja, ne? Genau. Ja. Aber du als unverbesserlicher Optimist, dein Wort in Gottes Ohr.
Was bleibt uns übrig, außer optimistisch zu sein und hoffentlich niemals so zu denken. Genau, schöne Grüße an die hier Autoparteien raus. Ne?
In diesem Sinne.
Holger, ihr werdet weiter uns über die Beschissenheit der Dinge hier auslassen. Bis zum nächsten Mal.